und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 91, Medienstürme und digitales Laub. Eine Zeitreise war das ins Jahr 1999, ins letzte Jahrhundert, die Bombfunk-MCs mit Freestyler. Ja, und Christian, das erinnert mich immer an ein, ja, lange ausgestorbenes Medium, nämlich die Minidisc. Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist der Typ mit diesen langen, zotteligen Haaren im Musikvideo mit so einem tragbaren Minidisc-Player rumgelaufen. Hattest du auch mal einen Minidisc-Player-Rekorder?
Na, Logo, das war der heiße Scheiß und besser als der Walkman und wesentlich besser als die dümmste Erfindung, finde ich überhaupt, tragbare CD-Player.
Also, das stimmt, ja.
Die so völlig sinnbefreit waren, sobald man sich bewegt hat, ja, sind sie gesprungen, aber naja.
Mein erster CD-Player, erinnere ich mich gerade, war tatsächlich ein tragbarer, aber so ein relativ alter, der war relativ dick, der war auch gar nicht zum Rumtragen geeignet, weil der hatte noch nicht diesen Puffer. Später hatten die doch diesen Zwischenspeicher drin, wenn man dann gewackelt hat und die CD gesprungen ist, ist das Lied trotzdem weitergelaufen. Das hatte der noch nicht, aber Minidisc war ich auch ein großer Fan. Ich habe tatsächlich immer noch einen stationären Minidisc-Rekorder, wird nicht mehr ganz so oft benutzt, nur noch zum Abspielen von den alten bespielten Minidisc. Aber irgendwie war es ein tolles Medium. Dann kam natürlich die MP3 und dann war das Format irgendwie ein bisschen tot. Aber ja, ist schon irgendwie eine spannende Zeit gewesen.
Nostalgie.
Nostalgie. Das ist doch auch immer nett, mal um darüber zu sprechen, über so ein bisschen nostalgische Erinnerungen. Aber wir sind natürlich hier bei Logbuch Digitalien immer sehr zukunftsgewandt, ne, Christian? Und wir wollen ja immer wissen, was so in Zukunft passiert und sind auch immer interessiert, was auf dem Smartphone-Markt so passiert. Was ist gerade dein aktuelles Smartphone, was du jeden Tag nutzt?
Ein iPhone 15 Pro Max, was aber bald durch ein iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird. Und ich habe ja mal zwei Smartphones dabei. Das andere ist ein Google Pixel 8 Pro.
Genau, also unterwegs in beiden Welten, Android und Apple-Universum. Ja, und wenn man Google-Fan ist, Fanboy, dann guckt man ja auch immer nach den ganzen Pixel-Neuheiten. Und jetzt war ich so ein bisschen überrascht und habe gelesen, Google will ein Pixel 9a auf den Markt werfen. Haben die nicht vor ein paar Jahren mal gesagt, die wollen die A-Serie einstampfen?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass die A-Reihe insgeheim die Cash-Cow der Geräte ist, weil prozentual werden davon halt mehr abgesetzt und man muss ja tatsächlich auch sagen, ähnlich wie Apple das auch macht, viele der Pro-Features der vergangenen Jahre werden dann ja in die A-Geräte halt durchgewunken und bekommen sie auch. Von daher, wer ein bisschen Geld sparen will und halt sagt, naja, ich brauche nicht alle Kameras, ich brauche halt nicht komplett vielleicht die 120 Hertz oder ähnliches, der ist mit den A-Geräten immer sehr, sehr gut bedient und fährt eigentlich im Preis-Leistungs-Verhältnis extrem gut mit den Dingern.
Genau, die Gerüchteküche, die besagt laut dem Artikel hier Cashies Blog stadt-bremerhaven.de, den wir ja immer sehr gerne lesen, dass auch das Pixel 9a logischerweise mit Android 15 kommt und 7 Jahre Updates bereithalten wird. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, also genauso wie die Flaggschiffe.
Ja, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, der klassische Update-Zyklus oder die Laufzeit von Geräten ist ja so 24 Monate bei den meisten, weil sie dann halt im Vertrag ein neues Gerät bekommen. Und 7 Jahre Update ist gut, finde ich auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sehr gut. Aber was 7 Jahre nicht mitmachen wird, ist der Akku.
Der Akku, ja. Der macht eigentlich nach 4 Jahren oder so spätestens schlapp, wenn man es täglich nutzt. Ne, das müssten sie natürlich noch machen, irgendwie einen einfachen Weg finden, um den Akku auszutauschen. Ja, aber da wird das Gerät, wenn man es so macht wie früher bei den alten Nokia-Handys, werden die natürlich automatisch auch wieder dicker, weil man die ganze Mechanik braucht, um ja die Hülle hinten abzumachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Utopie noch. Ne?
Also ich glaube, es ist ein wesentlich anderer Faktor, woran sich die Kunden gewöhnt haben. Es geht um die Wasserfestigkeit.
Das
sobald
auch,
du einen tauschbaren Akku in einem Smartphone einbaust, baust, wirst du nie die hundertprozentige Gewährleistung beim User bekommen, dass er es so richtig zumacht, dass es nicht Wasser eindringt über die Klappe.
Ja.
Und viele Leute nehmen ihr Telefon ja ganz selbstverständlich mit ins Schwimmbad und tauchen damit oder nutzen es im Urlaub am Strand. Mhm. Und ich glaube, das Gejammer wäre extrem groß, wenn praktisch dann ist ja wasserfest angekündigt und dann läuft das da hinten durch die Klappe rein und das Ding ist im Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Deswegen sehe ich halt tatsächlich, ja, Reparierbarkeit oder leichte Reparierbarkeit wird so der Mainstream in den nächsten Jahren sein, aber der Akku, glaube ich, wird immer noch etwas sein, was der Fachhandel machen muss, um diese Gewährleistung zu haben, dass das Ding danach wieder relativ wasserresistent versiegelt ist.
Release ist wohl für 2025 geplant. Die 9er Serie ist ja auch gerade auf den Markt gekommen. Ja. Da will Google natürlich auch erstmal die Flaggschiffe loswerden. Aber was in dem Artikel drin steht, das war mir noch nicht so bewusst. Am 15. Oktober, also heute in genau 2 Wochen, wird wohl Android 15 veröffentlicht werden.
Ja, das wird auch Zeit.
Genau, das wird auch Zeit. Mal gespannt, wie es auf meinem 6er Pixel läuft. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, und Christian, wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen und so ein bisschen unsere gegensätzlichen Meinungen gegenüber Apple ausgetragen. Und als wir uns letztens in Wolfsburg mal getroffen haben, da habe ich dir ja schon angekündigt, ich habe ein Apple TV gekauft. Ich bin jetzt nach ganz vielen Jahren, nach 2008 habe ich ein iPod Touch mal gekauft und jetzt mein zweites Apple-Produkt ist ein Apple TV 4K und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden.
Das hört man doch gerne.
Das hört man doch gerne. Hast du auch ein Apple TV?
Ja, mal selbstverständlich.
Was schätzt du denn am Apple TV?
Also für mich ist es halt die Universalbox. Tatsächlich läuft da Spotify, Netflix und Co. drauf. Ich habe auch tatsächlich noch lineares Fernsehen.
Mhm.
Über Magenta, also über den Telekom. Telekom ist mein Glasfaseranbieter und ich habe darüber auch das Fernsehpaket. Und da kann man ja entweder halt einen eigenen Receiver von denen nehmen oder halt über die App das auf dem Apple TV machen. Mhm. Ich mache es halt über das Apple TV. Und das funktioniert hervorragend. Und ich habe tatsächlich auch noch 2 kleine HomePods daneben stehen und mit dem Apple TV als Kino. Surround-System.
Wirklich? Das geht?
Ja, das geht.
Ah, die kleinen, diese Mini-Dinger.
Du kannst auch die großen nehmen, aber die sind halt ein bisschen teurer. Aber ich habe die kleinen genommen.
Ah ja, das ist ein guter Tipp. Und dann hat man auch so einen virtuellen Surround-Sound oder ist das Stereo dann?
Du hast Stereo?
Stereo, genau.
Aber halt relativ guten Klang und kannst den Fernseher halt auch noch mit einbauen und dann hast du so eine Drei-Kanäle quasi. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Außerdem kann ich die Boxen, also die HomePods halt auch so nehmen als Musik Boxen wie eine Alexa oder ähnliches.
Vorher habe ich lange ein Fire TV benutzt von Amazon, aber der wurde irgendwie ziemlich langsam mit der Zeit. So, der hat jetzt auch immer schon Meldungen gebracht, der Speicher ist voll und ich soll bitte Apps löschen. Dann bin ich schon mal durchgegangen, aber irgendwie war nichts mehr zu löschen und dann hat das nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber dieses Apple TV-Gerät ist wirklich sehr snappy, wie man neudeutsch sagt.
Kein Cringe.
Aber ich spreche das auch aus einem Grund an, denn nämlich auch Google hat was Neues auf diesem Segment. Google Chromecast kennen ja viele, gibt es ja glaube ich schon seit 10 Jahren diese kleinen Dongles, wo man zunächst dann vom Handy streamen konnte, quasi auf Fernseher. Und dann gab es ja dann auch jetzt die letzten Jahre immer schon eine Box. Und jetzt hat Google einen neuen sogenannten TV-Streamer auf den Markt gebracht.
Wobei der auch nicht neu ist, weil dieses Google TV und den Chromecast mit TV gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Es ist halt nur die...
Der Name ist neu. Ne?
Genau, der Name ist neu und die Box ist halt praktisch eher eine stationäre, weil die restlichen waren halt entweder die runden Dongle und dann wurden sie in den letzten Jahren halt aber so weiß, flach und so ein bisschen ellipsenartig.
Ja.
So einen habe ich auch unterm Fernseher klemmen. Und da der neue ist halt praktisch eher, sag ich mal, das stationäre Gerät, wobei die anderen halt, die meisten Leute, die ich zum Beispiel kenne, nehmen so ein Ding auch einfach mit in die Ferien, um das in der Ferienwohnung oder im Hotel an den Fernseher zu dübeln und dann halt praktisch ihre Standardprogramme zu haben.
Genau. Sieht von hinten so ähnlich aus wie der Apple TV, hat auch einen Ethernet-Port. Ich hatte mich auch für einen Apple TV mit Netzwerkanschluss entschieden, falls das WLAN irgendwie mal schwächeln sollte. Aber bislang bin ich recht zufrieden, aber Google bringt das serienmäßig mit.
jeder, der ein Apple TV kauft, sollte die teurere Version mit dem Netzwerkport haben, weil er damit auch letztendlich eine bessere Meta-Unterstützung und ähnliches hat.
Okay, und mehr Speicher, 128 GB Speicher.
Genau. Ja gut, also ich habe bei meinem alten auch, der hatte 64 GB, den habe ich auch nie voll gekriegt, weil so viele Apps lädst du da nicht runter. Mhm. Also das wäre nicht der Grund, aber tatsächlich die bessere Unterstützung und halt, gerade wenn es um Streaming geht, ist halt LAN halt an vielen Sachen immer noch stabiler.
Genau, Meta, kannst du ja mal kurz erklären, was
ist das? Meta ist der neue Standard, der halt so Smart-Home-Geräte integriert. Also es gibt Zigbee und andere klassische Standards und Meta ist halt ein allumfassender neuer Standard, den viele Hersteller halt nutzen. Und Apple unterstützt es halt auch, wie auch andere Anbieter, damit du praktisch nicht wie früher ganz, ganz viele einzelne Hubs und Konnektoren brauchst, um deine unterschiedlichen Komponenten halt einzubinden. Also es gibt ja Philips Hue-Lampen, Thermostate von AVM und von ganz, ganz vielen anderen Herstellern. Und jetzt ist halt, wie gesagt, der neue Standard, damit du halt einen Hub hast, wo du vieles integrieren kannst.
Genau, und das wird ja auch Zeit, dass es mal so einen Standard gibt. Ne? Vorher war das ja alles irgendwie Kraut und Rüben. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ne? Das ist für Verbraucher auf jeden Fall begrüßungswert.
Markus, du bist jetzt auch im Uhren-Game angekommen, habe ich gesehen.
Ja, eine Rolex ist es nicht geworden, aber ja, was Digitales, was Smartes. Irgendwie habe ich ja immer gedacht, irgendwie, das ist Quatsch und das nervt nur die Benachrichtigungen, die da am Handgelenk rumsummen. Und dann hatten wir aber vor ein paar Wochen, ich glaube in der vorletzten Folge, genau in der letzten Folge hatten wir ja einen Gast, davor haben wir eine News-Folge gemacht. Und da hast du über CMF gesprochen. Das ist ja so eine Untermarke von Nothing. Mhm. Das Nothing-Phone kennt man ja, dieses blinkende. Und jetzt gibt es CMF. Abkürzung weiß ich gerade nicht mehr, für was es stand. Vielleicht können wir das kurz zwischendurch recherchieren. Und die haben unter anderem ja Kopfhörer, Earbuds rausgebracht und auch eine Smartwatch. Jetzt schon die zweite Generation, die CMF Watch Pro 2, obwohl es die ohne Pro gar nicht gibt. Es gibt nur die Pro 2 und die habe ich mir gekauft. Und es ist wirklich ganz schick, ist rund, so wie die Google Watch, was ich bei der Google Watch eben auch ganz schick fand, weil es so aussieht wie eine richtige Armbanduhr. Und bin überrascht, wie gut die funktioniert und speziell für den Preis. Um die 70 Euro kostet die Uhr. Und ja, kann eigentlich das meiste, was die anderen viel teureren Uhren auch können. Ich benutze in erster Linie, um die Uhrzeit abzulesen, hin und wieder mal das Design zu ändern, hin und wieder mal den Puls zu messen. Also ich benutze noch nicht alle Features. Schritte zählen, das ist ja ganz praktisch. Wird man dann benachrichtigt, wenn man sein Limit erreicht hat oder sein Ziel, sein Tagesziel erreicht hat. Ja, soweit ganz zufrieden. Und die Akkulaufzeit, die ist wirklich unschlagbar. Vor wenigen Wochen bin ich nach München gefahren und vor der Reise aufgeladen und 2 Wochen später war immer noch 20% Akku vorhanden. Also das ist wirklich beeindruckend, was so ein kleines Gerät an Akkulaufzeit mitbringen kann.
Color, Material und Finish steht CMF. Das sind so klassischen 3 Kernmerkmale aus dem Produktdesign und aus der Produktentwicklung. Aber was ja das Spannende halt eigentlich ist, es ist eigentlich ja für dich, so habe ich es zumindest gerade rausgehört, das verlängerte Display zum Smartphone. Du würdest aber machst nichts komplett Eigenständiges, wofür du nur die Uhr nutzt.
Nee, eigentlich nicht, außer Schritte zählen.
Ja, aber okay, aber ansonsten hast du immer das Smartphone.
Genau, das Smartphone habe ich auch immer dabei, genau.
Genau, das ist bei mir zum Beispiel völlig was anderes. Ich habe eine Apple Watch Ultra und da ist zum Beispiel auch Payment mit drin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, tanken ist so ein Klassiker. Zum Tanken nehme ich das Telefon nicht aus der Halterung, sondern das ist im Auto, wenn ich tanken muss und bezahle einfach nur mit der Apple Watch.
Also die ist unabhängig auch mit dem Internet verbunden.
Ja, das ist bei der Pixel Watch geht das auch. Also da kannst du auch letztendlich einfach sagen, ich zahle mit der Watch. Von daher ist das praktisch dann die verlängerte Geldbörse. Und ich habe auch in meiner Apple Watch eine SIM-Karte drin und ich nutze es praktisch dann überall, wo ich das Telefon nicht mit hinnehmen kann, also wie im Schwimmbad oder ähnliches. Hm. Und da kommt eine Nachricht rein, dann nutze ich das halt auch als Kommunikationsdevice, um zu antworten oder ähnliches.
Für die du aber dann auch monatlich bezahlen musst, für die SIM-Karte.
Naja, es kommt ja auf den Vertrag drauf an. Bei mir ist die SIM-Karte im Vertrag mit drin.
Ah.
Die Multisim.
Im Mobilfunkvertrag, ja. Wo dein Handy auch drüber läuft.
Genau.
Ah, okay, alles klar. Ja, aber das ist eben der Unterschied. Aber das macht auch dann die Akkulaufzeit unterschiedlich, weil durch diese Mobilfunkmodems, die in der Apple Watch oder in der Google Watch drin sind, die verbrauchen natürlich viel mehr Strom und dadurch halten die auch nicht so lange durch. Das ist natürlich dann wieder der Nachteil in der Geschichte. Ja, genau, aber ich wollte eigentlich nur einen Ersatz haben für meine Armbanduhr, wo mir das Armband tatsächlich nicht mehr so gefallen hat und ich keine wirkliche Lösung gefunden habe, was ich dafür ein alternatives Armband für kaufen kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine nette Alternative. Und Vorteil ist auch, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, in einem Konzert, man kann die Uhrzeit ablesen. Das geht ja bei einer normalen Armbanduhr nicht so ohne weiteres, bei einer analogen zumindest nicht.
Also ich habe gerade nochmal die Specs mir halt angeguckt. Also du hast tatsächlich auch Blutsauerstoffmessung.
Genau.
Ist inkludiert.
Das auch, ja.
Und für Herzfrequenz-Tracking und Schlaftracking ist es halt was, aber du hast die, deswegen läuft sie auch so lange, die anderen Smart-Features hast du halt nicht drin.
Genau. Aber irgendwie muss sich der Preis ja dann auch bemerkbar machen.
Na klar. Es ist reduziert, aber es heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist halt für letztendlich diejenigen, die halt diesen Umfang halt nur brauchen und nicht den anderen, sag ich mal, mitbezahlen wollen, auch wenn sie ihn gar nicht nutzen, ist es halt eine perfekte Watch.
Ich habe sogar schon mal mit telefoniert. Das ist dann wie so ein Bluetooth-Headset. Ja. Wenn ich auf meiner Vespa gefahren bin, da konnte ich dann Anrufe entgegennehmen oder Anrufe tätigen oder mal eine WhatsApp-Nachricht lesen. Und dafür ist es wirklich gut. Also wenn ihr mal einsteigen wollt in das Smartwatch-Universum, ist das wirklich eine gute Idee. Und was ich auch ganz interessant finde, man kann diese Lünette, heißt das glaube ich, dieser Ring, der vorne um die Uhr drumherum ist, kann man austauschen. Da gibt es verschiedene Designs. Ich habe so ein rundliches Design, man kann aber auch ein Zubehörset kaufen. Da ist das mehr so flach und hat auch noch ein anderes Armband dabei. Also das ist auch eigentlich so ganz innovativ. Und das hat ja CMF, das habe ich gar nicht erwähnt, die haben ja auch ein Smartphone rausgebracht für relativ kleines Geld. Und das sticht ja auch dadurch hervor, dass man da mit Schraubenzieher was modifizieren kann. Genau, die Kopfhörer, die auch, genau, die sind so durchsichtig, glaube ich, vom Design her. Ja, also vielleicht ein Unternehmen, was man beobachten könnte.
Also man kriegt bei CMF tatsächlich, sage ich mal, Smartphone, Watch und Kopfhörer für unter 500 € in einem Gesamtpaket.
Zusammen, ja.
Genau, das hat kein anderer Hersteller. Und wer halt letztendlich sagt, naja, ich muss halt nicht die besten Kameras haben, für Schnappschüsse sind die alle gut, ich mache da keine Kinofilme mit, aber ich möchte halt so ein bisschen Usability und halt Benachrichtigung und viel kommunizieren mit den Geräten, sind das preis-leistungstechnisch momentan einfach die Schlager. Also ich würde nichts, kann man einfach empfehlen, ist einfach gut.
Erinnert so ein bisschen an die Anfänge von OnePlus, ne? So ein bisschen, ne? Irgendwie unschlagbare Preise, aber trotzdem gute Qualität. Da habe ich übrigens jetzt gerade wieder gelesen, OnePlus verkauft gerade gar keine Smartphones mehr über die eigene Webseite in Deutschland. Ja. Gibt es wohl wieder irgendwie Zoff.
Aber wir hatten auch die letzten Tage ein Event von Mr. Mark Zuckerberg, der was Neues in die Runden geschmissen hat.
Orion nennt sich das Ganze.
Raumschiff Orion.
Wahrscheinlich kommt es daher, weil es ist auch sehr futuristisch. Vielleicht nicht ganz so futuristisch wie die Apple Vision Pro, aber das Prinzip ist ähnlich. Nur die Funktionalität so ein bisschen anders und sieht auch besser aus, wie ich finde. Zwar noch nicht ganz optimal, aber es ist mehr alltagstauglich als die Apple Vision Pro. Meta hat nämlich eine Augmented oder Mixed Reality Brille vorgestellt, Prototyp, also ist nicht irgendwas, was man jetzt unterm Weihnachtsbaum finden wird, aber wirklich ein interessanter Ansatz und in dem Sinne auch ein anderer Ansatz als die Vision Pro, als dass die Brille und der Computer getrennt voneinander sind. Man hat also quasi drei Komponenten. Man hat die Brille, die man sich auf den Kopf setzt, der Computer, das ist so ein schmales, ovales Ding, was man sich dann wahrscheinlich, nehme ich an, in den Rucksack oder in die Hosentasche steckt. Und dann hat man so ein Armband, was man sich drumherum macht. Und das misst irgendwie die Hirnströme und kann dann noch präziser diese Fingergesten an die Brille weitergeben. Und sieht wirklich aus wie eine normale Brille, zwar noch deutlich dicker, aber es ist ja, wie gesagt, auch ein Prototyp. Wenn das dann irgendwann auf den Markt kommt, sieht das wahrscheinlich noch unauffälliger aus. Aber ich denke mal, das könnte dann irgendwann mal die Zukunft sein, weil das ist schon mehr alltagstauglich als diese Apple Vision Pro, die ja schon ganz schön schwer ist. Ich hatte die ja mal auf, auch bei einem Event in Wolfsburg, und da hatte ich dann nach einer halben Stunde total rote Stirn, weil diese Brille da ständig drauf gedrückt hat. Aber so eine leichte Brille, die trägt man dann schon eher mal für eine längere Zeit.
Ja, bei all diesen Brillen frage ich mich immer nach den Anwendungszwecken. Also wir haben jetzt von Ray-Ban auch eine Kamera Brille gesehen. Wir haben, wie hießen sie früher, die Spectacles von Snapchat. Die es halt gab. Google Glass ist das allererstes. Also das ist alles nicht in Anführungsstrichen Rocket Science neu. Ich sehe aber wenig Leute, die das Ding halt praktisch im Alltag völlig nutzen, sondern es hat dann entweder für Gaming oder du guckst einen Film drauf oder ein, zwei bestimmte Anwendungen, die du halt letztendlich machst. Es ist aber noch nicht so der Durchbruch in der Selbstverständlichkeit, wie du ein Smartphone oder eine Smartwatch nutzt. Und das, also dieses Next Big Thing, was ich damit eigentlich konkret dauerhaft machen soll, das fehlt mir bei all diesen Konzepten immer noch so ein bisschen.
Ja, es fehlt die Killer-Anwendung, ne? Warum man das unbedingt haben will.
Ja, also wenn du Gamer bist, kann ich das verstehen, dass VR-Gaming nochmal was völlig anderes ist, aber das bin ich nicht und es wird auch nicht der Großteil der Gesellschaft. Was solltest du tatsächlich da tun, damit du dir das Ding länger aufsetzt oder halt 50% deines Tages damit bestreitest? Das frage ich mich.
Was ich ganz cool finde, ist Navigation. Das hat ja Google, glaube ich, auch als die Google Glass damals, ich meine 2012 mal vorgestellt haben, war das auch die Anwendung, die Google gebracht hat, dass man, wenn man in der Welt unterwegs ist, werden dann Pfeile in die Gegend projiziert, wo man sich lang bewegen muss, wenn man zum Ziel kommen möchte. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Dann braucht man nicht mehr das Smartphone rausholen. Aber es ist auch nicht unbedingt notwendig. Ne? Man kann es auch natürlich auf althergebrachte Weise machen.
Naja, wenn wir aber immer mehr autonom fahrende Fahrzeuge sehen und irgendwie Waymos, Karren, die im Silicon Valley durch die Gegend dich chauffieren, dann brauche ich auch keine Brille, die mir beim Navigieren hilft, weil ich mich dann, sag ich mal, faul ins Auto setze und das Auto übernimmt das alles. Also, ich weiß halt nicht. Und ne, es gibt ja schon Leute, die sind von Zoom-Konferenzen genervt. Warum soll ich mir die dann als Avatare in einem virtuellen Konferenzraum in irgendeiner Art und Weise anschauen? Also da fehlt mir noch so das, wo der Großteil der breiten Masse es nutzt. Ich bin nicht bei den Geeks und Nerds und Co., die das technologisch geil und Next Level finden, aber dass Oma Puttchen hier von nebenan sich so ein Ding aufsetzt, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir müssen es beobachten, aber anscheinend die bekannten großen Tech-Chefs, die sehen da ja die Zukunft. Ne?
Ich finde eher die zweite Brille auf der Veranstaltung interessant.
Meta Connect hieß die Veranstaltung.
Genau, auf der Meta Connect die Quest 3S. Also die Quest in günstig und die jetzt praktisch, sag ich mal, ja zu so einem, ach, kaufe ich mal Produkt halt wird und nicht, ich muss erst überlegen, ob ich das Geld investiere. Will. Nämlich für um die 300 Euro wird man sie bekommen.
Ja.
Und sie ist halt so ein schneller Einstieg, um mal auszuprobieren, was alles geht als VR-Mixed-Reality-Brille.
Genau.
Und das finde ich dann schon spannend, weil bei der Orion reden wir noch über wahrscheinlich einen Preis, der ähnlich wie die Apple Vision Pro und Co. in den Tausender-Bereich gehen wird. Und das kaufen die Leute nur wenn sie einen Zweck dafür haben.
Ich vermute, die hat auch noch gar keinen Preis. Das sind nur Prototypen, die intern bei Meta verwendet werden. Aber die Meta Quest 3, also die vergangenes Jahr, meine ich, auf den Markt gekommen ist, die wurde ja auch qualitativ immer schon mit der Apple Vision Pro verglichen. Die Auflösung ist natürlich deutlich schlechter gewesen. Ich hatte mir die auch mal aufgesetzt. Aber vom Prinzip ist es das Gleiche, wenn man das mal ausprobieren will. Man hat natürlich diese Controller, die hat man bei der Vision Pro nicht. Aber die Meta Quest 3S wirklich für halben Preis ungefähr, das kauft man sich schon mal, wenn man sich sagt, vielleicht einmal die Woche setze ich es mal auf in der Winterzeit, dann kauft man sich schon mal eher was für 300 Euro als für 600 Euro.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass der Preis da entscheiden wird und dass Meta da einen coolen Move macht, um die Verbreitung von den Brillen halt zu beschleunigen.
Und man bekommt sogar, sehe ich gerade, ein Spiel kostenlos dazu, wenn man das Gerät kauft, Batman. Also da kann man in die virtuelle Realität von Gotham City eintauchen.
Wer dieser Versuchung nicht widerstehen kann, ist ja schon blöd.
Ja, aber wirklich interessant und ja, Meta ist ja auch clever, die bringen das Gerät passend zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt. Naja, vielleicht wird dann ja Weihnachten 2024 zum Durchbruch führen, was Virtual und Augmented Reality angeht. Mal gespannt. Ein anderes Hardware-Produkt hast du noch gefunden, Christian.
Genau. Viele kennen ja einen Raspberry Pi, wem das jetzt überhaupt nichts sagt. Nein, es geht nicht um Früchte, um Himbeeren, sondern es geht darum, dass es um einen Mikrocontroller geht. Der wird viel eingesetzt in Schulen oder halt auch um so erste Coding-Projekte zu machen. Und Raspberry Pi stellt jetzt auch eine Cam. Also die ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber jetzt kommt sie tatsächlich endlich raus und man kann sie halt bekommen, die den Pi halt noch um ein Auge quasi erweitert, um halt mehr Sachen damit machen zu können. Und das ist ganz spannend, weil sag ich mal, die Kamera an sich ist ein Sony-Sensor, ist jetzt nicht, sag ich mal, super, super High-End und irgendwie Tele oder ähnliches, aber um überhaupt halt eine weitere zertifizierte Komponente zu haben, ist es schon ein guter Move, der halt ja von Raspberry auf den Markt kommt.
Nennt sich sogar Raspberry Pi AI Kamera.
Ja, sie hat natürlich, alles heute ist ja AI und wird natürlich damit halt auch aufgewertet. Aber wie gesagt, guckt euch die mal an, wenn ihr sowieso gerne mit Raspberry halt Pi rumexperimentiert, ist es eine wunderbare Ergänzung und ein Aufmotzen und Aufbohren des Systems.
Kostet $70, lese ich gerade auf der Raspberry Pi Website. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man gerne rumbastelt. Und das ist ja wirklich ganz beeindruckend, was diese kleine Platine kann. Ne? Also wirklich leistungsfähiger als manch 486er Prozessor. Ja, Christian, du bist ja nicht so der Gamer, ne? Obwohl du spielst, glaube ich, Nintendo Switch regelmäßig.
Ich habe eine Switch, ja.
Aber kein PlayStation oder Xbox
Spiel. Ich oute mich jetzt, ich habe sogar eine PlayStation.
Du hast sogar eine PlayStation.
Ja, aber das ist eigentlich nur der Ersatz Blu-ray-Player.
Okay, also eine ältere, das war diese Dreier, oder?
Nee, ist das eine Vierer?
Vierer?
Okay. Also sie ist schon so angeschrägt, okay. Aber es ist eine Vierer mit einer, ich weiß, es ist 500 GB Festplatte drin sind, aber ich habe auch mal FIFA drauf gespielt oder so, aber ich tatsächlich, die steht mehr rum, als dass ich sie nutze. Aber die Switch tatsächlich mehr.
Aber ich erinnere mich wirklich, dass viele eine PlayStation damals gekauft haben, als Blu-ray aufkam, weil das ein wirklich günstiger und guter Blu-ray-Player war. Ja. Und dann konnte man es noch für andere schöne Dinge benutzen. Und heute, da waren alle, die Spiele süchtig sind und eine PlayStation 5 ergattern konnten in der Corona-Zeit, ja, die waren geplagt von einer Störung. Was war denn da los?
Ja, der Server der PlayStation, also der war halt down. Das betraf aber nicht nur die 5, sondern auch die Vita, die 3, die 4 und halt die 5. Sodass fast alle Webanwendungen, die auf den PlayStations laufen, halt nicht funktionierten. Oh. Und also Shop und ähnliches haben nicht funktioniert. Mittlerweile soll das Problem behoben worden sein. Mhm. Aber insgesamt von der Länge her war es bisher der längste Ausfall, den Sony vermelden konnte. Mhm. Und was dahinter steckt, weiß man, glaube ich, noch nicht so genau.
Ja, die Kollegen von GamePro, da bin bin ich gerade in einem Artikel drin, die haben schon heute Vormittag vermeldet, dass sich wohl die ersten wieder einloggen konnten, aber Entwarnung konnten sie da noch nicht geben. Also ja, vielleicht, wenn ihr jetzt eure PlayStation nach Logbuch-Digitalien anschmeißen wollt, vielleicht habt ihr ja Glück, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber da sieht man mal, wie abhängig man ist von diesen Internet-Cloud-Diensten. War ja auch vor ein paar Monaten mal, dass ganz viele Microsoft-Dienste zusammengebrochen sind. Dann haben Flughäfen nicht funktioniert. Das lag an der Sicherheitssoftware, natürlich nicht an Microsoft selber. Aber da merkt man, wie abhängig wir von diesen ganzen Technologien sind.
Genau.
Genau. Und Christian ist auch abhängig von smarter Technik im Zuhause.
Ja, ich habe tatsächlich die komplette Wohnung auf Smart Home umgestellt. Also Steckdosen, Glühbirnen, Klimadaten werden erfasst, Feinstaubbelastung, alles eigentlich.
Und ich bin mir sicher, du wirst auch bald etwas haben, das heißt Inspelling.
Ja, tatsächlich. Ich habe beim Smart Home ich wollte mal das IKEA-Zeug ausprobieren und bin eigentlich momentan sehr begeistert und ich habe den Vorgänger Techstar heißt der, glaube ich. Das ist die smarte Steckdose von IKEA. Und IKEA bringt das sieht genauso aus, diese Inspelling raus, was quasi der Nachfolger damit ist, aber der hat ein besseres Feature nämlich drin, der kann den Strom monitoren. Also du hast praktisch ein Messgerät, dass du die Verbräuche sehen kannst.
Das ist nicht schlecht für 10 Euro.
Genau, und das finde ich halt in der Kombination mit meinem Balkonkraftwerk sehr, sehr spannend, halt zu gucken, wo sind denn wirklich die großen Stromfässer und Verbraucher und wo kann ich das im Zweifelsfall dann situativ abstellen. Kühlschrank und sowas und Router logischerweise nicht, aber da, wo halt letztendlich, wenn viel Strom vorhanden ist, ich dann praktisch andere Dinge halt wegschalte. Das ist momentan immer so ein bisschen Rätselraten, wo da hat man vertraut halt auf die Netzteile und ähnliches und so hast du dann halt relativ kostengünstig halt ein Live-Monitoring.
Genau, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, man braucht da schon so einen Hub, um das Ganze zu steuern, ne? Das geht nicht unabhängig davon.
Genau, die Gera heißt der Hub von IKEA, der kostet 60 Euro. Das ist praktisch die Zentrale und dann kannst du aber alles, was IKEA hat, und IKEA hat sehr, sehr viel Smart Home Zeug, also von Türsensoren und Fenstersensoren über, wie gesagt, die Lampen, Steckdosen, Wassermelder, Feuchtigkeitssensoren, eigentlich ein riesengroßes Portfolio und du kannst die alle praktisch dann mit reinhauen und kannst es aber auch über Alexa steuern, beziehungsweise über das Google-System, überhaupt gar kein Problem.
Also ist das dann nicht Meta, wenn man diesen speziellen Hub braucht?
Doch, der unterstützt mittlerweile auch Meta, aber viele der alten Produkte zum Beispiel laufen noch auf Zigbee-Standard und der Hub kann mehrere Sprachen sprechen.
Okay, und das können die ja theoretisch dann noch updaten über Firmware, würde ich mal vermuten.
Genau.
Genau, ja, also kann man sich mal angucken. Ja, smarte Technik wird ja immer omnipräsenter. Ich habe auch tatsächlich noch eine Glühbirne rumliegen, auch mit Meta-Standard. Die gab es mal für 1 Euro bei Amazon. Ich habe sie noch nie angeschlossen. Da kann man die Farbe ändern. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Kann ich dann vielleicht mit meiner Smartwatch steuern? Nee, das geht leider noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal.
Es ist aber schon echt bequem, wenn du vom Sofa aus irgendwelche Befehle durch die Gegend rufst, Lampe an und dann, das ist schon nett.
Aber ein bisschen Bewegung ist doch auch gut, Christian. Man muss doch an sein Herz denken.
Ja, aber das ist, nur weil man es einmal nicht macht, heißt das ja nicht, dass man nur noch rumliegt und alles per Sprache steuert. Das ist ja auch immer, ist ja auch diese Idiotie, dass die Leute denken, oh, ich habe eine neue Waschmaschine oder einen Kaffee-Vollautomaten, der hat WLAN. Da sage ich immer, ja, ist gut, aber auch der Kaffeevollautomat stellt nicht auch selber die Tassen runter oder füllt Bohnen nach und die Waschmaschine belädt und entlädt sich nicht auch automatisch. Das ist zwar nett so in Richtung Firmware-Updates und vielleicht irgendwie eine Statusmeldung zu bekommen, die eigentliche Arbeit übernimmt das Scheißteil aber dann auch nicht. Ja.
Irgendwann haben wir aber noch einen KI-Roboter im Haus und der macht dann alles Praktische auch noch. Der nimmt die Wäsche ab, der legt die Wäsche zusammen.
Ja, aber ich, also müsste es ja einer sein. Weißt du, momentan haben wir so eine Bataillon, der Staubsaugerroboter, der Wischroboter, der Fensterwischroboter. Du hast so eine Armada an Helferlein, aber die können alle immer nur so eine Sache. Mir fehlt so das Figürchen für alles.
Das Schweizer Taschenmesser in einem Roboter-Universum, genau.
Ja, vielleicht sowas.
Ja, und wir haben ja über KI jetzt schon ein paar Mal gesprochen in dieser Sendung. Und KI durchzieht ja demnächst anscheinend alles. Meine Zahnbürste hat noch keine KI, kommt wahrscheinlich irgendwann. Aber die Fahrradgangschaltung hat demnächst KI, Christian.
Ja, genau. Und zwar, ich habe es auch gefunden und habe gedacht, hä? Viele kennen vielleicht die Firma Shimano. Mhm. So ein klassischer Schaltwerkhersteller, die halt auch Gangschaltungen und ähnliches bauen. Und Shimano entwickelt gerade eine KI-gesteuerte Fahrradgangschaltung, die ein Fahrgefühl ermöglichen soll, ähnlich wie bei einem E-Bike, trotz eines klassischen konventionellen Antriebs, also halt ein Riemenantrieb oder halt ein Kettenantrieb. Und das fand ich dann schon ein bisschen spooky, wie sie das machen wollen. Und sie haben halt, bei Auf Golem wird es halt erklärt, dass man halt eine klassische Radnabe mit einem Chip integriert und dann halt ein 11-Gang-Getriebe letztendlich dahinter koppelt, die halt KI-gesteuert halt diese Schaltvorgänge macht. Und da bleibt natürlich die große Frage, okay, wenn da ein Chip in der Nabe ist, der muss ja irgendwie mit Strom gepowert werden, weil da wird man ja keinen Akku wechseln oder ähnliches. Auch dafür haben sie eine Lösung, das macht dann der Radnabendynamo.
Mhm. Ja, das ist ja spannend.
Und das finde ich dann schon interessant, weil eigentlich ja, sage ich mal, so clevere Schaltungen, wir kennen es ja vom Van Move oder vom Cowboy, vom E-Bike, tatsächlich klassisch den E-Bikes vorbehalten ist. Und dass es jetzt ein konventionelles Fahrrad auch erreicht und es in Anführungsstrichen digitaler wird, finde ich schon ganz, ganz interessant.
Genau, nennt sich Q-Auto-Ausstattung, dieses Feature. Soll bei Fahrrädern im Preis von 1250 Euro starten. Also relativ hochpreisig, die Geschichte. Aber interessanter Ansatz auf jeden Fall. Passt sich wohl den Fahrgewohnheiten an und so weiter.
Ja.
Genau, wirklich interessant. Und vielleicht auch den Wetterverhältnissen. Manchmal merkt man das bei einem konventionellen Fahrrad im Winter, dass die Gangschaltung ein bisschen schwergängiger ist und dann wird das vielleicht dann automatisch angepasst. Genau, ja, also spannende Entwicklungen in Sachen KI. Und ich wollte noch auf eine Geschichte hinweisen. Vielleicht habt ihr ja schon gehört, ich organisiere einmal im Jahr den Worldwide Photo Walk von Scott Kelby, dem amerikanischen Fotografie- und Photoshop-Autor, mal ins Leben gerufen. Und seit 2011 mache ich das jedes Jahr in Braunschweig. Und dieses Jahr wird es am 5. Oktober wieder soweit sein. Also am kommenden Samstag, wenn ihr uns jetzt live hört oder die Wiederholung hört. Und es gibt noch ein paar Plätze. Also ihr habt doch die Möglichkeit mitzumachen, wenn ihr euch anmeldet unter worldwidephotowalk.com und da gibt es dann eine Suchfunktion, da könnt ihr Braunschweig eingeben und dann findet ihr die Walk-Seite und über Join Walk könnt ihr euch dann da anmelden. 50 Plätze gibt es maximal, jetzt gibt es glaube ich noch so ungefähr 7 oder 8 freie Plätze, wenn ihr dabei sein wollt, ist völlig kostenlos. Danach gibt es auch einen Fotowettbewerb. Wir werden 9.30 Uhr starten, 2 Stunden dann durch die Gegend laufen, gemeinsam Fotos machen, rund um das Siegfriedviertel. Wenn ihr das kennt, da gibt es ja einmal den Dovesee, so ein bisschen Natur, Kunst kann man da angucken und dann diese typischen pinkfarbenen Häuser im Siegfriedviertel. Und da wollen wir diesmal unterwegs sein und auf Motivsuche gehen.
Es gibt ja sogar eine Statue.
Eine Statue, genau, auf diesem zentralen Platz, ne, zum Beispiel, genau, ja. Ja. Genau, also wirklich ganz interessant und macht gerne mit, ich würde mich freuen.
Kommt Scott Kelby auch mal nach Braunschweig?
Ich glaube, der war noch nicht in Braunschweig, aber ich habe ihm jetzt schon so oft gesagt, dass Braunschweig eine fotografierenswerte Stadt ist. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal.
Ah, okay.
Und dann laden wir ihn ein, ne? In Logbuch digital. Genau, aber der macht immer in wechselnden Städten Fotowalk. Der verbindet das immer mit Urlaub. Mal ist er in London, mal in Rom und so weiter und so fort. Dieses Jahr weiß ich tatsächlich gar nicht, wo er ist. Aber auf jeden Fall immer interessant. Und Worldwide Photowalk, um das nochmal zu erklären, findet eben am 5. Oktober auf der gesamten Welt statt, in hunderten Städten. Und dann ist immer interessant, wenn man bei Instagram guckt und den offiziellen Hashtag folgt, was da so für Fotos reinkommen. Da kann man das weltweit verfolgen. Also auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung, die jetzt schon, meine ich, seit ungefähr 15 Jahren jedes Jahr stattfindet. Ja, Christian, und damit sind wir auch schon langsam am Ende von Logbuch Digitalien. Folge 91, also die 100 ist gar nicht mehr so weit. Nächstes Jahr im Sommer dann irgendwann, da werden wir 100 Jahre alt sozusagen, 100 Episoden alt. Und wie es seit der Folge 1 Tradition ist, oder haben wir da irgendwann später mit angefangen, ich weiß es gar nicht mehr, wollen wir euch natürlich auch in dieser Folge nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Hast du denn eine schöne App dabei?
Ihr könnt was Gutes tun mit eurem Smartphone, und zwar heißt die App Dream Lab.
Was ist denn das Dream Lab, das Traumlabor?
Richtig. Im Grunde genommen stellt ihr eure Rechenpower eures Smartphones für die Forschung und Wissenschaft zur Verfügung, indem praktisch euer Smartphone nachts, wenn ihr es ladet und im WLAN zu Hause verbunden seid zum Beispiel, Rechenoperationen durchführt. Also im Grunde genommen ist es ein weltweites Netz aus Smartphones oder auch Computern, die anteilig ihre Rechenpower anderen zur Verfügung stellen, um zum Beispiel die Ausbreitung von Corona zu rechnen in verschiedenen Modellen. Oder es gibt etwas für die Krebsforschung. Und das kann ich halt einstellen, für welches Projekt ich gerne meine Rechenpower zur Verfügung stellen will. Und dann arbeitet das Smartphone halt nachts, solange ich halt praktisch das laufen lasse, rum, wo ich die Rechenpower eh nicht brauche, und tut was Gutes.
Also ist so ein bisschen wie dieses SETI at Home, hieß das, glaube ich, wo man nach außerirdischem Leben gesucht hat vor Jahren. Ne? Da hat man seinen PC laufen lassen. Genau, ähnliches Prinzip. Also auf jeden Fall interessant und kann man sich mal angucken, weil wenn das Smartphone sich nur langweilt, dann kann es ja auch was rechnen. Ne?
Genau.
Das braucht ja keinen Schlaf sozusagen. Ich habe auch eine App in Anführungsstrichen dabei, mehrere Apps sogar, die ihr euch aussuchen könnt. Ich habe nämlich gelernt, das wusste ich auch nicht, man kann als Prime-Mitglied bei Amazon unter gaming.amazon.com kostenlose PC-Spiele beziehen, die man auch für immer behalten kann. Unter anderem bis zum 5. Oktober jetzt noch im Angebot Tomb Raider Shadow of The Tomb Raider Definite Edition. Das kann man sich einfach so kostenlos organisieren und dann kann man das für immer behalten. Also wenn ihr Prime-Mitglied seid, ist das vielleicht ein guter Tipp, da mal durchzustöbern. Ja, noch am Ende der Hinweis, wir sind jetzt auch bei YouTube Music, Christian, und auf YouTube, da könnt ihr Logbuch Digitalien hören. Ansonsten immer unter logbuch-digitalien.de. Und das war's auch schon für heute mit unserer Sendung. Ihr hört uns wieder in genau 4 Wochen. Das ist am 29. Oktober. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.